Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Harald Krentel zu Gast und mit ihm spreche ich über Adenomyose. Er ist Spezialist auf diesem Gebiet und wir erfahren, was Adenomyose ist und was sie mit Endometriose zu tun hat. Lieber Harald, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo Sally. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Super. Dann geht's direkt los. Was ist Adenomyose überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Frage, weil es gar nicht so einfach ist, das zu erklären und später dann auch, wie es mit Endometriose zusammenhängt. Aber man kann sagen, Adenomyose ist eine Form der Endometriose, bei der das schleimhautartige Gewebe, was eigentlich in der Gebärmutterhöhle sein sollte, plötzlich in der Gebärmutterwand auftaucht. Und zwar genau genommen in der Muskulatur der Gebärmutter. Und wenn das passiert, dann sprechen wir von Adenomyose oder von Endometriosis interna.
Okay, das heißt, eigentlich ist die Gebärmutter in Schichten aufgebaut und es gibt eine Muskelschicht, da sollen keine Schleimhautzellen drin sein und es gibt eine Schleimhautzellenschicht, die soll auch nur aus Schleimhautzellen bestehen und sozusagen bei der Adenomyose sind die Zellen aus der einen Schicht auch in der anderen. So ungefähr?
Ja, genau. Also eigentlich gibt es eine ganz dünne Schleimhautschicht, die die innere Gebärmutterhöhle auskleidet. Und bei der Adenomyose kommt es dann irgendwie zu einem Einwachsen dieser Schleimhaut in die Tiefe. Also das Gewebe gelangt in tiefer liegende Schichten, die eigentlich aus Muskel- und Bindegewebe bestehen und bildet dann da so kleine endometriumartige Höhlen, also wie so eine Mini-Gebärmutterhöhle sozusagen, in der es dann auch zu Blutungen kommen kann. Und je nach Verlauf können diese Bereiche dann auch größer werden. Und das erklärt dann letztlich auch die Symptomatik, die mit diesem Krankheitsbild verbunden ist.
Mhm. Und wenn du dir jetzt die Gebärmutter von einer Frau im Ultraschall anschaust, wie würdest du das sehen?
Ja, also die anschauen würde bedeuten, Ultraschall zu machen. Ja, und das heißt, damit sind wir eigentlich auch schon bei der Technik, mit der wir die Adenomyose am besten feststellen können. Die transvaginale Ultraschalluntersuchung, also im Grunde die Standarduntersuchung, die zur gynäkologischen Diagnostik dazugehört, ist eigentlich die beste Methode, um eine Adenomyose festzustellen. Und je nachdem, wie ausgeprägt dieses Krankheitsbild ist, gibt es verschiedene Anzeichen einer Adenomyose, die nach einer Art Klassifikation eingeteilt werden. Die nennt man die sogenannten MUSA-Kriterien. Mhm. MUSA ist eine englische Abkürzung und steht für Morphological Uterine Assessment. Und da gibt es so ungefähr 10 verschiedene Zeichen und die kann man im Ultraschall ganz gut erkennen, wenn man weiß, wie die aussehen.
Ja, das ist nämlich ein guter Punkt. Also ist das jetzt etwas, was ein bisschen neuer auch in die Ausbildung von den Kolleginnen und Kollegen, also Gynäkologinnen und Gynäkologen gekommen ist? Oder kann das jeder schon seit 50 Jahren, der einen Ultraschall auf eine Gebärmutter draufhält, zack und sieht das sofort?
Ja, das ist schon was Neues. Also die erste Publikation zu diesen sogenannten MUSA-Kriterien wurde von einer internationalen Expertengruppe veröffentlicht im Jahr 2018. Ja, das heißt, so lange ist das noch gar nicht her. Vorher wusste man auch schon, dass es diese Anzeichen gibt und dass man die im Ultraschall eigentlich erkennen kann. Aber es waren halt wenige Personen, die das irgendwie richtig einordnen konnten. Und dann hat man irgendwann diese Kriterien entwickelt und gesagt, okay, wenn man das sieht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Adenomyose vorliegt. Im Jahr 2022 gab es dann eine Überarbeitung dieser Kriterien, wo man die dann nochmal ein bisschen besser zugeordnet hat und man hat dann eine Unterteilung gemacht in direkte und indirekte Zeichen. Und wenn bei einer Untersuchung direkte Zeichen sichtbar sind, dann ist das quasi gleichzusetzen mit dem Vorhandensein einer Adenomyose. Wenn es aber nur indirekte Zeichen sind, dann kann es Adenomyose sein, es kann aber auch etwas anderes sein. Also eigentlich suchen wir dann bei den Untersuchungen nach diesen sogenannten direkten Zeichen der Erkrankung.
Und wenn meine Frauenärztin das jetzt nicht alles kann, dann ist sie keine schlechte Frauenärztin, sondern dann war sie vielleicht noch nicht auf 5 Fortbildungen dazu und müsste mich dann auch an ein spezialisiertes Zentrum überweisen, dass wenn sie vielleicht irgendwas gesehen hat, die dann weiter gucken können, oder?
Ja, genauso würde ich es eigentlich sagen. Also es müssen nicht immer alle alles können und dafür gibt es ja dann auch bestimmte Leute, die sich so spezialisieren auf diese Dinge. Ich glaube aber schon, dass es natürlich in den nächsten Jahren hoffentlich eine Entwicklung geben wird, wo auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind, diese Dinge dann auch richtig einzuordnen und weder zu viel Adenomyose diagnostizieren, aber auch eben nicht zu wenig. Und das hängt nicht nur von der Aus- und Weiterbildung ab, sondern natürlich auch von der Gerätequalität. Ja, dafür muss man einfach auch ein gutes Ultraschallgerät haben.
Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal sagst, ne? Dass hier nicht so der Eindruck entsteht, wenn das nicht jede Praxis kann oder jemand vielleicht sagt, könnte Adenomyose sein, ich kann es aber nicht genau sagen, dann ist es eben nicht unbedingt ein Defizit dieser Ärztin oder dieser Praxis, sondern eben einfach ein bisschen etwas Neueres, wo man jetzt erstmal etwas spezialisierter gucken kann. Wohin könnte meine Frauenärztin mich denn überweisen? Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es Adenomyose-Zentren gibt, sondern die würde mich in Endometriose-Zentrum schicken, oder?
Ja, genau. Also das Krankheitsbild Adenomyose gehört einfach zur Endometriose dazu und sollte quasi bei jeder Diagnostik in dieser Richtung auch mit berücksichtigt werden. Also man kann sagen, wir müssen einfach die Gebärmutter mitnehmen bei dieser ganzen Betrachtung und uns nicht um alles andere kümmern, außer um die Gebärmutter. Das gehört einfach dazu. Und die Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter ist dann eben essentieller Bestandteil der Diagnostik und das kann natürlich in den Endometriosezentren dann laufen. Aber natürlich auch in einer Praxis. Ja, und ich würde gerne noch ergänzen, dass auch die Leute, die sich sehr, sehr gut damit auskennen, nicht immer sicher sagen können, ob eine Adenomyose vorliegt oder nicht. Also es ist schon ziemlich schwierig und nicht immer ganz klar. Aber zumindest sollten wir diesen Bereich nicht ignorieren, sondern einfach mitdenken und im Hinterkopf haben.
Und du hast jetzt gesagt, Adenomyose gehört zu Endometriose dazu. Sozusagen auf einer insgesamten, ich nenne es mal Krankheitslogikebene. Heißt das, ich kann Endometriose mit Adenomyose haben oder ohne, aber ich kann nicht nur eine Adenomyose haben, ist das richtig?
Nein, ist nicht richtig. Also es kann auch sein, dass eine Patientin eine Adenomyose hat und keine, zumindest keine sichtbare Endometriose hat. Also es gibt im Grunde jede mögliche Konstellation.
Okay, das heißt, das sind grundsätzlich eigenständige Krankheitsbilder, die aber oft gemeinsam auftreten.
Ja, es gibt einen gewissen Zusammenhang. Also zum Beispiel ist es so, dass bei Patientinnen, die eine tief infiltrierende Endometriose haben, die Wahrscheinlichkeit, auch eine Adenomyose haben, relativ hoch ist. Wahrscheinlich zwischen 40% und 50% der betroffenen Frauen haben dann auch eine Adenomyose. Aber man kann jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, wenn wir eine Bauchfellendometriose sehen, dann ist da auch eine Adenomyose oder wenn wir eine Adenomyose sehen, dann ist da auch auf jeden Fall eine tief infiltrierende Endometriose. So ist es eben nicht. Aber es gibt einen gewissen Zusammenhang und deswegen gilt das, was ich gesagt habe. Wenn wir Diagnostik machen, dann müssen wir das ganzheitlich betrachten und alle Organe damit einbeziehen.
Ja, super. Jetzt habe ich ja ganz viel darüber gefragt, womit guckst du, also in einem Ultraschallgerät und wie funktioniert das dann alles? Wie kann denn eine Frau merken, dass sie Adenomyose hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Adenomyose macht nicht immer Symptome, aber schon bei den meisten betroffenen Frauen. Und das kann auch sehr früh schon Symptome machen, ja, sodass auch vielleicht Teenager schon Adenomyose haben. Genau wissen wir das aber nicht, weil diese Zeichen, die wir im Schall sehen können, über die ich vorhin gesprochen habe, also kleine Linien oder kleine Zysten und solche Dinge, vielleicht dann erst im weiteren Verlauf des Lebens auftauchen. Das heißt, das Zuhören und das Verstehen, welche Symptome eigentlich beschrieben werden, ist natürlich auch an dieser Stelle essentiell. Und das typische Symptom einer Adenomyose kann eben die Dysmenorrhoe sein, also die Schmerzen bei der Menstruation oder vor und nach und während der Menstruation. Auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr können dazugehören und manchmal auch Blutungsstörungen, zum Beispiel zu starke Menstruationsblutung oder auch zu häufige Blutungen. Und ein weiteres Merkmal kann auch einfach eine Art Unterbauchschmerz sein und manchmal auch so eine Art bräunliche Menstruationsblutung, also altes Blut, was sich dann aus diesen kleinen Hohlräumen entleert.
Und hilft das, wenn Frauen Zyklustagebuch geführt haben, wenn sie zu dir in die Sprechstunde kommen und sagen, ich habe jetzt mal über 6 Monate hier alles aufgeschrieben, helfen dir diese Daten oder hilft es dir eher, wenn eine Frau kommt, die so schon Pi mal Daumen dann ein Fazit getroffen hat?
Na, man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, je besser die Patientinnen vorbereitet sind, desto einfacher läuft die Sprechstunde. Also jede Information ist wichtig. Vielleicht sind ja auch Informationen von Bedeutung, die die betroffene Frau selber nicht so wesentlich einordnet, wir aber dann schon. Und es ist in der Tat so, dass die Symptome doch sehr wegweisend sind oft und die Patientinnen dann doch sehr klar eigentlich beschreiben, was los ist. Und daran kann man sehr gut erkennen, welches Krankheitsbild in welcher Form vorliegen könnte. Und das erleichtert dann auch die Untersuchung. Ja, und natürlich macht es Sinn, ein Zyklustagebuch zu haben, auch zu sagen, wie stark sind eigentlich die Schmerzen, vielleicht numerische Skala von 0 bis 10, auch festzustellen, wie viele schmerzfreie Tage sind da, wie viele Tage sind Schmerzen da, wie ist der Schmerzmittelkonsum und so weiter. Also ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, das glaube ich auch, weil unser menschliches Gehirn ist ja so gemacht, dass es, sage ich mal, Erinnerungen sparsam komprimiert. Und manchmal ist es so, dass man sich an ganz schlimme Dinge dann besonders gut erinnert und sagt, oh, es ist immer alles total furchtbar und ganz schlimm. Oder, das ist auch ein Vorteil so von unserer Erinnerung, dass auch schlimme Dinge manchmal in der Erinnerung ein bisschen in den Hintergrund treten und man es dann so detailliert nicht mehr wiedergeben kann. Also meistens sind ja wahrscheinlich auch ein bisschen Wartezeiten, bis man einen Termin bekommt. Und das könnte man schon nochmal nutzen, um dann alle möglichen Symptome mal zu tracken, oder?
Ja, absolut. Also genauso würde ich es auch sehen.
Ja. Und wie viele Frauen sind ungefähr von Adenomyose betroffen?
Ja, das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht genau beantworten kann. Also wenn man so in die Literatur schaut, dann gibt es da so eine Range von 15-70% oder so, was natürlich nichtssagend ist.
Ja.
Und die meisten Daten, die es dazu gibt, sind Patientinnengruppen, die eine Gebärmutterentfernung hatten. Also das heißt Patientinnen, die erstens symptomatisch sind und deswegen operiert werden, zweitens aber auch zu einer Altersgruppe gehören, die natürlich nicht den gesamten Bereich abdecken. Ja, das sind dann Patientinnen zwischen 40 und 50. Und in dieser Gruppe von Frauen, die dann untersucht wurden, ja, kann man schon sagen, findet man 40, 50, 60% Adenomyose in den entfernten Organen. Aber das bedeutet nicht, dass wir daraus Schlüsse ziehen können auf die Situation bei jüngeren Frauen. Mhm. Und eigentlich geht es ja genau um die jüngeren betroffenen Frauen, die halt früh Symptome haben, die vielleicht im Teenageralter sind oder zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, dann Kinderwunsch haben und so. Das wäre eigentlich die Gruppe, wo wir wissen müssten, wie häufig ist die Krankheit.
Ja. Ja, weil bei denen geht's ja auch um Lebensentscheidungen und Lebensqualität. Und ich vermute mal, was du gerade erklärt hast, diese entfernten Gebärmütter, die angeguckt wurden, die wurden wahrscheinlich auf einer Zellebene angeguckt. Und dann ist die Frage, hat die Studie auch immer die Frauen dann noch befragt, was für Beschwerden sie hatten? Haben alle Frauen mit Adenomyose Beschwerden, die sie bemerken?
Nein. Also es gibt auch Patienten, die keine Symptome haben. Es ist aber eher die kleinere Gruppe. Also man sagt, so um die 80% der betroffenen Frauen haben Symptome.
Und wie entsteht Adenomyose?
Ja, das weiß ich nicht genau. Also es gibt verschiedene Theorien. Aber ganz am Anfang hatten wir ja darüber gesprochen, dass da Schleimhautgewebe quasi in die Tiefe wächst. Und das scheint deshalb möglich zu sein, weil es offensichtlich kleine Gewebsschädigungen in den Schichten gibt, wo dann diese Zellen irgendwie durchschlüpfen können, um es einfach mal einfach und plakativ zu sagen. Aber warum das genau passiert, ist nicht ganz klar. Und wir wissen auch nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das eigentlich passiert. Also in welchem Moment des Lebens der betroffenen Frauen findet diese Entwicklung statt? Und warum, ist einfach nicht klar.
Das heißt, man könnte sich sowas vorstellen, dass möglicherweise in einem relativ jungen Wachstumsalter, vielleicht sogar im Kindesalter, da irgendwelche Zellen hinwandern, die vielleicht erstmal gar nichts machen und später Probleme machen. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass in einem Alter, wo eine Frau vielleicht schon seit mehreren Jahren ihre Tage hat, das passiert oder vielleicht auch noch später im Leben. Es wäre alles möglich aktuell.
Ja, schon. Oft ist es ja auch so, dass es verschiedene Mechanismen gibt, die dann am Ende zum gleichen Problem führen. Und ja, alles, was du gesagt hast, könnte zutreffen. Vermutlich ist es aber eher so, dass das wahrscheinlich alles recht früh beginnt und wir es dann einfach irgendwie erst viel später bemerken oder die betroffenen Frauen dann viel später Symptome entwickeln und wir es noch viel später dann erkennen können.
Okay. Und unterscheidet ihr in der Medizin zwischen diffuser und punktueller Adenomyose oder ist das etwas, was sich so in der medizinischen Expertise nicht so durchgesetzt hat?
Ja, bei der Adenomyose ist es so, dass es schon sehr viele verschiedene Formen dieser Erkrankung gibt. Und mit Formen meine ich dann solche Dinge wie, an welcher Stelle ist die Gebärmutter eigentlich betroffen? Also wie du gesagt hast, punktuell, oder ist das ganze Gewebe durchsetzt davon? Das wäre dann diffus. Aber man könnte auch unterscheiden zwischen einer Adenomyose der inneren Schichten oder der äußeren Schichten der Gebärmutter. Oder man könnte sagen, die vordere Wand der Gebärmutter ist betroffen oder die hintere Wand. Das heißt, wir machen es uns schon etwas zu leicht, wenn wir immer nur einfach Adenomyose sagen, genauso wie wir es uns viel zu leicht machen, wenn wir Endometriose sagen, weil dahinter stecken super viele verschiedene Varianten. Und bei der Endometriose haben wir ja mittlerweile eigentlich eine sehr schöne Klassifikation mit der #ENCIAN-Klassifikation. Darin ist die Adenomyose auch berücksichtigt mit dem Kürzel FA. Aber auch hier fehlt dann sozusagen eine detailliertere Darstellung. Und daran arbeiten im Moment verschiedene Gruppen international, um für die Adenomyose eine Klassifikation zu entwickeln, die dann diese verschiedenen Ausprägungsmuster und auch die Größe der Befunde berücksichtigt, um das dann einfach auch genauer zu beschreiben.
Ja, und aus Patientinnensicht kann ich aber total verstehen, dass man sich eigentlich wünscht, so klassifikationsmäßig zu verstehen, okay, ich habe Endometriose, leider auch mit Adenomyose und die ist punktuell und dann kann ich das bei Google eingeben. Und alles, was du jetzt erklärt hast, deutet eben darauf hin, ja, solche Klassifikationskriterien machen schon grundsätzlich Sinn, damit man es ein bisschen strukturierter angucken kann. Aber das ist dieser Wunsch von den Patientinnen ist eigentlich so, wie wenn man jetzt mal bei der anderen Erkrankung guckt, zum Beispiel bei Brustkrebs, da sagen die Betroffenen auch nicht, welche Laborwerte sie genau haben und welches Therapieregime sie dann genau gekriegt haben, sondern fühlen sich vielleicht dieser Gruppe so ein bisschen zugehörig. Und das macht es, glaube ich, auch schwierig für Frauen, sich über die Erkrankung zu informieren. Natürlich gucken sie dann bei anderen und lesen vielleicht, oh, die Frau hat auch das, was ich habe. Warum kriege ich nicht die gleiche Behandlung? Das ist echt, glaube ich, eine große Herausforderung.
Naja, ich würde mir wünschen, dass dieses Eingeben bei Google gar nicht nötig ist, sondern dass diese Fragen natürlich in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen geklärt werden. Das wäre ja eigentlich optimal. Das ist natürlich so ein Zeitthema, aber wenn wir die betroffenen Frauen aus der Sprechstundensituation loslassen, ohne die richtigen Informationen mitzugeben und dann müssen die Patientinnen googeln und finden dann komische Dinge da, das ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Erläuterungen auch über die möglichen Therapien und auch über die Bedeutung der Befunde natürlich während der Sprechstunde stattfinden. Mhm. Und das kann man ganz gut auch machen, zum Beispiel während man schon sonografiert. Also das ist auch super hilfreich, wenn man einfach auch zeigt, was man selber sieht, wenn die Patientinnen das auch sehen können. Vielleicht kann man auch ein Bild machen und mitgeben oder so, damit einfach klar ist, das ist jetzt hier der Befund, der könnte die und die Folgen haben und das sind die Behandlungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dann ist Google auch gar nicht mehr so richtig nötig.
Wenn ich Patientin wäre, ich würde dann sagen, oh super, können Sie mir auch den Arztbericht oder was Sie dokumentieren von heute mitgeben? Würdest du sowas machen?
Na, wir machen das so, dass wir die Berichte immer auch den Patientinnen geben. Also die Patientin bekommt den Brief und die Praxis. Allerdings gebe ich das nicht mit, sondern der wird dann postalisch geschickt. Aber die Praxis und die Patientin bekommen beide die gleiche Information.
Ja, super. Also ist natürlich schwer zu verstehen, wenn das medizinisch beschrieben ist mit der ganzen Terminologie, aber finde ich aus Transparenz- und Verständnisgründen auch total wichtig. Wie viel man sich dann damit beschäftigt, muss man gucken, aber ich glaube, das ist schon hilfreich.
Ja, unbedingt. Also je mehr wir gemeinsam reden und versuchen, den gleichen Kenntnisstand zu haben, desto besser wird das Ergebnis.
Und jetzt sind wir ja im Kinderwunschzeit-Podcast. Was hat Adenomyose für Auswirkungen aufs Schwangerwerden und den Kinderwunsch?
Ja, das ist schon ein Thema, weil es da viele Zusammenhänge gibt. Die Adenomyose macht ja eine Veränderung der Struktur des Organs Gebärmutter und dadurch hat diese Krankheit auch gewisse Auswirkungen auf die Funktion. Das muss nicht so sein, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass auch die Patientinnen, die eine Adenomyose haben, in aller Regel auch gut schwanger werden können, aber es kann einen negativen Einfluss haben auf die Fruchtbarkeit und das hat verschiedene Gründe. Die Gebärmutter ist ein Organ, was sich auch viel bewegt zum Beispiel, was viele Leute auch gar nicht so wissen. Also man nimmt es immer so starr wahr. Meistens sind die Untersuchungen ja auch schnell. Wenn man aber etwas länger untersucht und Ultraschall macht oder auch ein sogenanntes Sinne-MRT macht, dann sieht man einfach, dass das Organ sich auch bewegt, dass die Muskeln auch sich kontrahieren und dadurch auch die Form und Gestalt der Gebärmutter sich ändert. Und all diese Mechanismen werden durch diese veränderte Struktur des Organs gestört. Und das kann dann Probleme machen, zum Beispiel im Bereich des Transports der Spermien Richtung Eileiter. Das kann Probleme machen im Moment der Einnistung einer Eizelle. Das kann aber auch Probleme machen, wenn eine Eizelle, die befruchtet ist, sich eingenistet hat. um dann das weitere Anwachsen dieser Schwangerschaft zu garantieren. Also da gibt es einige Momente, die dann kritisch sein können und je nach Ausprägung der Erkrankung und auch nach Lokalisation kann dadurch eben dann ein ungünstiger Einfluss auf die Fruchtbarkeit durchaus stattfinden.
Mhm. Und jetzt gucken wir mal zwei Sachen noch an. Einmal, wie kann man die Symptome der Adenomyose behandeln? Und das andere ist natürlich auch, was kann man dann im Bereich Kinderwunsch machen? Das würde ich jetzt mal getrennt betrachten. Fangen wir mal bei Kinderwunsch an. Wenn jetzt diese Probleme bestehen, die du gerade gesagt hast, die kann man ja nur mutmaßen, weil man kann ja keine kleine Kamera in die Gebärmutter machen und sagen, mal gucken, wie die Gebärmutter sich bewegt, wenn dann die Spermien angeschwommen kommen. Wie kommt man überhaupt auf dieses Problem?
Na, da sind wir halt wieder beim Ultraschall. Und wenn eine Frau schwanger werden möchte und das klappt alles super, dann wird man ja auch nicht weiter nachfragen. So, das heißt, das fängt dann immer an, wenn eine Schwangerschaft eben nicht wie gewünscht eintritt, dann wird man genauer nachsehen und dann sind wir bei der Ultraschalluntersuchung und dann gehört es eben auch dazu, zu klären, liegt hier vielleicht eine Adenomyose vor. Dann wäre es auch wichtig zu klären, liegt vielleicht auch noch eine Endometriose vor. Und je nachdem, welche Kombination aus Endometriose, Adenomyose und so weiter dann da ist, muss man natürlich dann die entsprechende Therapie auch ableiten. Und das kann dann medikamentös sein, das kann operativ sein. Aber oftmals ist es so, dass Patientinnen ja dann doch auch eine Operation haben, um zu schauen, ob die Eileiter durchgängig sind, vielleicht eine Endometriose entfernen und sowas. Wenn dann aber eine Adenomyose zusätzlich besteht, dann ist es natürlich total wichtig, dass wir das nicht ignorieren, sondern auch berücksichtigen. Und in den allermeisten Fällen, und danach hattest du ja auch gefragt, ist dann eigentlich eine medikamentöse Therapie der richtige Ansatz oder auch eine reproduktionsmedizinische Therapie oder auch eine Kombination. Und es gibt auch OP-Methoden für Adenomyose, die sind aber sehr freestyle und auch nicht evidenzbasiert. Also es gibt nicht so viele Studien, die das zeigen, dass es alles Sinn macht. Und deswegen stehen die eigentlich an letzter Stelle des Behandlungsplans.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor. Die Gebärmutter, das hast du ja erklärt, ist ja so ein mehrschichtiges Organ. Und jetzt bei der Endometriose kann ich ja sozusagen Glück im Unglück haben. Ich habe einen Endometrioseherd, den kann ich sehen, den kann ich lokalisieren. Und dann kann der Operateur sagen, das Ding nehme ich jetzt raus. Wenn ich jetzt Adenomyose in meiner Gebärmutterwand habe, dann kann man ja nicht einfach da reinschneiden und einzelne Zellen raussammeln. Also das würde ich mir auch schwierig vorstellen. Heißt es im Umkehrschluss dann, ich muss Hormone nehmen als Therapie?
Ja, ich glaube, man muss die Therapie dann quasi eskalieren. Also man fängt einfach an mit dem geringstmöglichen Ansatz. Das wäre aus meiner Sicht die Reproduktionsmedizin, das heißt Kinderwunschzentrum. Und die sollen dann mal schauen, ob es nicht gelingt, dass hier eine Schwangerschaft eintritt und dass das dann alles gut klappt. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann gibt es die Möglichkeit, dass man in der Vorbehandlung, also bevor man zum Beispiel eine künstliche Befruchtung macht, bestimmte Medikamente einsetzt, die in der Lage sind, die Adenomyose, wenn man so will, etwas zu verringern, in ihrer Aktivität einzuschränken und dadurch die Situation in der Gebärmutter zu verbessern. Und diese Medikamente können Hormone sein, können aber auch Medikamente sein, die über diesen Mechanismus, die Eierstöcke auszuschalten, einfach zu einer hormonellen Funktionsruhe führen. Also zum Beispiel sogenannte GnRH-Agonisten oder Antagonisten. Und die letzten Studiendaten haben eigentlich ganz gut gezeigt, dass eine zweimonatige Vorbehandlung vor Kinderwunschtherapie in solchen Fällen dann sinnvoll sein kann. Und wenn das dann auch irgendwie alles nicht funktioniert, dann gibt es schon auch Methoden, dass man diese Areale aus der Gebärmutter herausschneidet, operativ. Aber das macht man eben immer erst an letzter Stelle, weil die anderen Wege natürlich viel schonender sind und meistens auch zum Erfolg führen.
Genau, schonender, weil jede Operation hat ja dann eine Heilungsphase. Und wenn ich eine Schwangerschaft anstrebe, dann muss meine Gebärmutter ja in einem Zustand sein, wo die sich super stark ausdehnen kann und wo die einfach vom Ruhezustand in den Schwangerschaftszustand übergehen kann. Das kann sie halt jetzt, weiß ich nicht, 6 oder 8 Wochen nach einer Operation wahrscheinlich nicht. Ich würde vermuten, da muss man wahrscheinlich ein halbes oder ein Jahr auch eine Heilung lassen, oder?
Ja, genau. Wir sagen dann etwa 6 Monate. Das kann auch sein, dass man diese Heilungszeit nutzt, um dann bestimmte Medikamente einzusetzen, um das Kinderwunschzentrum dann danach sozusagen ins Spiel zu bringen. Aber du merkst ja, dass das sehr individuell ist. Ja? Das heißt, der richtige Weg ist hier nicht irgendwie für alle Patientinnen gleich, sondern ist extrem individuell. Hängt auch sehr, sehr stark vom Alter der betroffenen Frauen ab. Also ab einem gewissen Lebensalter ist dann einfach zeitlich ist auch ein bisschen eng. Sodass
klar,
man
wenn ich jetzt 39 bin, mein AMH ist vielleicht nicht mehr super hoch, dann kann ich jetzt vielleicht nicht eine OP machen und nochmal ein Jahr warten.
Ja, genau.
Und so.
Ja, da müssen wir halt irgendwie dann einen Plan haben, der halt auch schnell geht. Ja, und das zeigt aber auch wieder, dass es natürlich total hilfreich ist, diese Dinge einfach auch früh zu diagnostizieren, weil wir dann die betroffenen Frauen natürlich auch so beraten können, dass die auch wissen, dass dieses Thema berücksichtigt werden sollte in der weiteren Lebensplanung und vielleicht auch Familienplanung. Ohne Stress zu machen natürlich, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, so aufzuklären, dass die Patientinnen eben genau verstehen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich und wie gehe ich damit um, auch auf einer gewissen Zeitachse.
Ja.
Ja, das darf nicht so plötzlich aufpoppen, sondern es muss irgendwie klar sein und dann kann man das in seinen Lebensplan irgendwie integrieren. Ich glaube, das wäre nur fair und gut.
Ja, und ich habe da auch ganz viele Ideen aus psychologischer Sicht, wie man das gut machen kann. Also Frauen, die sich dann vielleicht fragen und sagen, oh mein Gott, ich bin Single, soll ich jetzt zum Date gehen und jemandem die Pistole auf die Brust setzen? Naja, ganz so vielleicht nicht, aber schon vielleicht sich Gedanken machen, habe ich einen Familienwunsch, habe ich einen Kinderwunsch, eher eins oder eher zwei? Und damit auch offen umzugehen und sich auch zu trauen, dann in so einer Kennenlernsituation zu sagen, also ich habe schon den Wunsch, einen Partner zu finden, der mit mir eine Familie gründen will und auch eher nicht in 10 Jahren, sondern lieber ein bisschen früher. Man macht sich damit halt verletzlich, man setzt halt dann einen Selektionsprozess in Gang, weil es kann sein, dass die andere Person das hört und denkt, oh nee, Familie, also da will ich höchstens in 5 Jahren drüber nachdenken. Dann wird es wahrscheinlich nicht zu einem weiteren Date kommen. Aber die Frage ist, bringt es einem was, mit jemandem weiter eine Bindung aufzubauen, für den das Familiengründungsthema total abschreckend ist, wenn es für einen selbst ein wichtiges Lebensthema ist?
Ja, es könnte so sein, dass das alles Berücksichtigung finden sollte. Und die Grundlage ist eben, dass wir diese Informationen teilen und das so offen und transparent wie möglich.
Ja.
Auch durchaus mit dem Hinweis, dass wir natürlich auch nicht alles dazu genau wissen und es auch ganz anders laufen könnte.
Ja, und du hast ja jetzt gesagt, also es kann schon sein, dass es, wenn eine Adenomyose festgestellt wurde, sinnvoll ist dann zu sagen, okay, hier drüben ist eine Adenomyose, wir machen jetzt Kinderwunschmedizin. Wenn ich jetzt Patientin wäre, dann würde ich mir vielleicht sowas denken wie, okay, Moment mal, ich habe ein Organ, das hat ein Problem und anstatt, dass dieses Organproblem gelöst wird, werde ich in eine ganz andere Therapie geschickt. Warum ist es so?
Ja, weil wir das Problem halt nicht einfach beseitigen können. Das ist einfach die Tatsache. Und das Beseitigen würde ja bedeuten, dass man eben die Integrität dieses eigentlich intakten Organs angreift, dass wir da möglicherweise auch Schäden anrichten. Und die Konsequenzen können auch schwierig sein und es können Komplikationen entstehen, sodass man einfach sagen muss, die reproduktionsmedizinische Beratung, erstmal Beratung und dann gegebenenfalls Therapie ist dann der richtige Weg, weil eben besonders schonend. Aber nochmal, das hängt auch davon ab, wie alt eine Patientin zum Zeitpunkt eines solchen Gespräches ist. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass erstmal Medikamente empfohlen werden, zum Beispiel über 3 Monate. Und dann nochmal ein Versuch ist für eine natürliche Befruchtung und ein natürliches Entstehen einer Schwangerschaft. Aber die Vorstellung und die Einbindung eines Kinderwunschzentrums, das ist einfach dann der richtige Weg. Und das mag am Anfang so ein kleiner Schock sein, aber ich glaube, dass es danach natürlich auch zu diesem Prozess dazugehört. Und ich nehme das schon dann auch so wahr, dass die meisten betroffenen Frauen dann auch ganz zufrieden sind, wenn sie dann ein Beratungsgespräch haben und sehen, welche Möglichkeiten es gibt und dass die auch gar nicht so invasiv sein müssen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Verfahren und muss ja nicht erstmal sofort die künstliche Befruchtung sein, sondern es gibt auch noch viele Dinge, die davor passieren können. Aber das Einbeziehen der Reproduktionsmedizin in diesen Behandlungsplan ist einfach ein essentieller Baustein.
Ja, und einfach auch, weil es zum jetzigen Zeitpunkt keine kurative Therapie gibt. Ne? Man kann nicht reingehen und sagen, hier ist das Therapieregime, damit heile ich dir jetzt deine Adenomyose. Geht leider nicht.
Genau,
ne?
das geht nicht. Und selbst wenn man das operieren würde, kann man die Krankheit nicht immer ganz entfernen. Sondern meistens lässt man doch gewisse Reste zurück, um am Ende das Organ dann auch an sich zu erhalten und auch zu rekonstruieren. Also selbst eine OP würde das Problem nicht komplett lösen. Das kann dann nur die Entfernung des Organs, aber das ist natürlich dann nicht das Ziel.
Beim Kinderwunsch dann Quatsch, ne?
Genau.
Ja, ja. Und jetzt aber nochmal andersrum gefragt. Eine Frau, die Adenomyose hat, ist die unfruchtbar?
Ist sie nicht.
Also wichtig, ne? Jetzt, ja. Wir reden ganz viel über die Probleme beim Schwangerwerden. Da sollte man auf gar keinen Fall jetzt den Schluss draus ziehen. Ich habe Adenomyose, ich kann nicht schwanger werden, sonst bin ich nämlich eventuell zack, ups, auf einmal schwanger und habe mit dem Partner vielleicht noch gar kein Gespräch über Familiengründung geführt. Das heißt, es ist leider ein bisschen schwierig. Man muss trotzdem gucken, wie mache ich Verhütung? Und letztlich für die Einzelperson kannst du auch nicht sagen, wie hoch deren Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist, oder?
Nein, das können wir nicht vorhersagen. Überhaupt nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Verrückte an der dann frühen Diagnose einer Adenomyose. Was sage ich dann eigentlich der Betroffenen? Ja. Sage ich ihr dann, du musst jetzt eine Pille nehmen, damit das nicht weiter wächst? Oder ist das Quatsch? Auch dazu gibt es wenig wissenschaftliche Daten und Untersuchungen, sodass wir eigentlich keine ganz gute Grundlage für solche Entscheidungen haben. Und ja, da muss man wirklich sehr offen sein in so einem Gespräch und natürlich auch klar machen, dass viele Dinge nicht bekannt sind und vor allen Dingen aber keine Angst verbreiten. Ja, und die Antwort ist ganz klar, eine Schwangerschaft ist natürlich möglich.
Ja, und das heißt wahrscheinlich, du sprichst dann mit den Patientinnen über die Symptome, die sie haben. Und Kinderwunsch ist halt auch ein Symptom. Und dann guckt man, haben sie zum Beispiel Schmerzen? Wie ist es mit dem Kinderwunsch? Und dann versucht man sich so ein bisschen an den Lebenszielen zu orientieren, oder? Und Schmerz ist halt eine Belastung so für die allgemeine Lebensführung, ein unerfüllter Kinderwunsch auch. Und ich glaube, was hier auch nochmal deutlich rauskommt, dadurch, dass es eben so individuell ist und es schon auch sein kann, dass eine Frau mit Adenomyose, die versucht, schwanger zu werden, in dem ganz normalen Jahr, wo man sagt, probieren Sie es mal bitte zu Hause, die könnte da schon auch schwanger werden. Und das, ja, das macht es halt irgendwie komplex und nochmal wichtiger, dass wenn man nach einem Jahr nicht schwanger geworden ist, dann eben auf die Suche zu gehen nach Gründen. Ich sage das in fast jedem Podcast für die Frauen ab 35, die sollen bitte schon nach 6 Monaten auf die Suche gehen. Nicht, weil die 35-Jährigen grundsätzlich schneller schwanger werden, sondern wenn dann irgendwas entdeckt wird, braucht man halt hinten raus noch Zeit und die Fruchtbarkeit nimmt dann eben eher ab 35.
Ja, genau. Also das Lebensalter ist ein super wichtiger Faktor und es ist immer so ein bisschen ein unbeliebtes Thema. Aber das müssen wir schon in unseren Aufklärungen irgendwie erwähnen und berücksichtigen, dass wir auf diese Einflüsse, auf diese biologischen Gegebenheiten halt relativ wenig Einfluss dann auch nehmen können. Und deswegen ist das Alter schon, finde ich, sehr wichtig. Aber es ist eben auch so, wie du gesagt hast, zum Zeitpunkt der Diagnose einer Erkrankung muss nicht immer auch die Therapie stattfinden, sondern es kann auch sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwas festgestellt, das hat jetzt gerade nicht so eine große Bedeutung und mach doch dein Leben erstmal ganz normal weiter und dann werden wir mal sehen. Und wenn dann vielleicht eine Schwangerschaft eintritt in einem gewissen Zeitfenster, ja, dann ist doch super. Und dann müssen wir auch gar nichts machen. Das ist natürlich dann am besten für die Patientin.
Ja, das macht die Komplexität halt hoch, weil manchmal ist es eben psychologisch so, dass sogar die Diagnose einer Erkrankung eine Erleichterung ist. Also wenn einem jemand sagt, Sie können leider nicht ohne Kinderwunschmedizin schwanger werden. Sie brauchen auf jeden Fall eine künstliche Befruchtung, wo Eizellen entnommen werden und dann Embryonen zurückgesetzt werden. Dann ist das für die Menschen ein Riesenklotz. Aber es ist auch eine konkrete Vorhersage. Und beim Thema Adenomyose und Endometriose ist es leider für die Frauen eher so ein Forschungsprojekt.
Wie meinst du das?
Ja, dass sie ihre eigene Erkrankung erforschen müssen, um zu gucken, wie ist es eigentlich bei mir? Und man nicht so genau vorhersagen kann, wirst du ganz große Probleme haben? Oder kann es vielleicht auch sein, dass ja, hier drüben ist eine Endometriose oder Adenomyose, die macht dir auch ein paar Schmerzen und Symptome. Aber eine Schwangerschaft klappt vielleicht trotzdem innerhalb von 6 Monaten problemlos und vielleicht auch eine komplikationslose Schwangerschaft und Geburt. Und irgendwie macht es psychologisch halt schwierig, weil ich stelle mir vor, für die Frauen, haben sie halt jetzt ein Problem oder haben sie keins? Schwer zu beantworten.
Ja, also das stimmt natürlich. Das liegt auch daran, dass Endometriose und auch Adenomyose natürlich auch, ja, vielleicht auch in den Medien, auch im Internet an vielen Stellen unglaublich schlecht wegkommen. Dabei gibt es natürlich auch, sagen wir mal, milde Verläufe, Frauen, die ohne Probleme schwanger werden, wo Therapien auch super gut funktionieren, wo Operationen sehr hilfreich sind und wo man die Situation auch gut kontrollieren kann. Also nicht jeder Verlauf einer Endometriose und Adenomyose muss endlos und ganz grausam sein, sondern es gibt auch viel bessere und positivere Verläufe, die vielleicht aber dann auch gar nicht so sichtbar sind. Manchmal habe ich das Gefühl, die schlimmen Dinge sind halt sichtbarer. Ja, und deswegen ist diese Aufklärung auch in den Sprechstunden, wo man alles mal so wieder so ein bisschen runterbringt und machen sich nicht zu viel Sorgen und eigentlich wird alles doch hoffentlich gut werden, ganz entscheidend.
Ja, und das macht ja auch Sinn von der Forschungsperspektive, wenn ich jetzt einen Teil der Patientinnen habe, den ich mit den Standardtherapien gut helfen kann, dann mache ich ja über die nicht nochmal eine neue Studie. Ich mache ja die neue Studie mit denjenigen, wo ich sage, von unseren 3, 4 Therapieoptionen, die wir haben, das hier drüben ist die Gruppe der Frauen, denen haben die leider nicht geholfen. Also schnappe ich mir diese Gruppe und versuche für die was Neues zu entwickeln, während dann die 8 anderen einfach ja so ein bisschen, ja, die kriegen halt das normale Angebot und es hilft ihnen auch. Und das führt sicherlich auch zu diesem Bias, also zu dieser Unterrepräsentation von denen, bei denen es eigentlich gut klappt in der Darstellung. Was will man da berichten? Frau hat Adenomyose, die Medikamente helfen ihr ganz gut. Nach 7 Monaten war sie schwanger. Also
ja, aber das, was ich vorhin meinte, dass wir schon auch versuchen sollten, Adenomyose, aber auch Endometriose etwas differenzierter zu betrachten und zu verstehen, dass es einfach verschiedene Typen dieser Krankheiten gibt, die dann auch einen verschiedenen Verlauf haben können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Entwicklung auch für die Zukunft. In diese Richtung entwickelt sich auch die Forschung sehr stark. Und dann werden wir hoffentlich irgendwann auch besser wissen, welche Patientin mit einer Endometriose oder Adenomyose wird gegebenenfalls ein Problem mit der Fruchtbarkeit haben und welche nicht. Welche wird auf Therapien gut ansprechen und welche nicht. Welche hat ein hohes Risiko, dass nach einer Operation die Krankheit wiederkommt und welche Patientin nicht? All diese Dinge wissen wir aktuell ja gar nicht. Und in Zukunft bin ich mir ziemlich sicher, werden wir das differenzieren können und dann wird es wesentlich leichter sein, auch gut und konkret zu beraten.
Ja, ich stelle es mir super anspruchsvoll vor, weil du musst ja dann als Experte einen Überblick über all diese möglichen Verläufe haben. Die gute Nachricht an die Patientinnen ist, sie müssen in Anführungsstrichen nur Expertin für ihre eigene Endometriose oder Adenomyose werden. Als betroffene Patientin muss ich mir ja nicht diesen ganzen Wissensstand aneignen.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, die individuelle Beratung ist so wichtig. Und dafür brauche ich halt viele Informationen über die Patientin, die mir gegenüber sitzt. Und daher ist die Anamnese so entscheidend. Also zu verstehen, warum ist diese Patientin jetzt eigentlich gerade da und was hat sie für eine Erwartungshaltung? Also was ist ihr Problem? Und was ist das bestmögliche Ergebnis, was sie sich vorstellen kann? Und in diese Richtung muss man denken. Und das ist natürlich nicht bei jeder Patientin gleich, sondern es ist extrem unterschiedlich. Und da kommen so, so viele Faktoren hinzu, die das sehr individuell dann machen. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann machen wir etwas bessere Medizin.
Ich stelle jetzt ein bisschen schwierige Frage, aber würdest du Frauen mit Adenomyose empfehlen, vorsorglich Eizellen einzufrieren zur Sicherheit?
Nein. Weil die Adenomyose zunächst mit der Funktion der Ovarien, also der Eierstöcke, ja nichts zu tun hat. Wenn es aber eine Kombination ist aus Adenomyose, schwerer tiefinfiltrierender Endometriose, vielleicht auch Endometriose der Eierstöcke, dann könnte das schon sinnvoll sein.
Genau, das würde eine Frau aber dann ja wissen nach einer längeren Behandlung und aufklärenden Begleitung und nicht in so einem Moment, wo vielleicht die niedergelassene Frauenärztin gesagt hat, ich glaube, hier ist ein bisschen Adenomyose, da sollte man auf keinen Fall ins Internet gehen und das nächste Social Freezing googeln und 10.000 Euro ausgeben, um sich ein Eizelldepot anzulegen.
Nee, genau, das wäre gar nicht sinnvoll.
Ja, okay. Und gibt es außer den medikamentösen Ansätzen und auch Kinderwunschmedizin noch andere Behandlungsansätze für die Beschwerden von Adenomyose?
Ja, also die Medikamente natürlich schon. Da gibt es verschiedene Medikamente. Aber du hast ja gesagt, außer Medikamenten. Mhm. Also wir haben noch nicht über die Spirale gesprochen. Die kann man vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Mhm. Also die Hormonspiralen sind jetzt nicht explizit zugelassen für die Behandlung von Adenomyose-Beschwerden, funktionieren aber sehr gut.
Auch die, wie helfen die?
Na, es gibt ja dann Spiralen, die Gelbkörperhormone enthalten und die Wirkung entfaltet sich dann in dem Organ und dadurch kommt es dann zu einer Regulierung quasi dieser Erkrankung in dem Organ. Die Krankheit wird auch etwas kleiner im Volumen und dadurch kommt es zu einer Symptomverminderung.
Das heißt, die Hormone, die in der Spirale drin sind, die gehen in das Gewebe rein und sozusagen kommunizieren dem Gewebe, sei mal ein bisschen weniger aktiv.
Genau.
Und dadurch ist am Ende sozusagen hinten raus die Symptombelastung, die die Frau spürt, kann dann geringer sein. So ungefähr?
Ja, sehr gut erklärt.
Okay.
Genau so. Ja, dann gibt es andere Medikamente und das, was wir natürlich schon gesagt haben. Also wenn man nicht medikamentös dann arbeiten möchte, dann gibt es eben die OP-Verfahren.
Naja, oder beides, ne? Also ja. Ich habe das auch gar nicht so sehr als Frage gestellt, wie kann ich jetzt die Hormone in oder Medikamente in den Müll schmeißen und was ganz anderes machen, sondern vielleicht auch ergänzend.
Also ja, diese Kombinationstherapien sind natürlich super. Aber es gibt eben auch Patientinnen, wo wir auch mit Operationen sehr erfolgreich sind. Manchmal bei sehr punktuellen Adenomiosen, die man dann eben doch gezielt operativ entfernen kann, ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, um die Symptome zu kontrollieren.
Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei Endometriose ist es ja so, dass viele Frauen chronisch im Zyklus, also immer wiederkehrend, eine Schmerzbelastung haben. Und Schmerzreiz funktioniert ja so, dass wir am Organ in der Regel, da haben wir irgendein Geschehen und dann wird das so weitergeleitet ins Gehirn und da nehmen wir den Schmerz wahr. Und manchen Frauen hilft es, wenn sie dann auf die betroffene Körperstelle, also zum Beispiel den Bauch, eine Wärmflasche drauflegen, weil diese Wärme dann in der Reizweiterleitung so ein bisschen wie auf einer Autobahn die eine Spur blockiert. Und dann kann es dazu kommen, dass insgesamt der Schmerz als weniger wahrgenommen wird. Also manchen hilft das. Gibt es so Hausmittelchen auch für Adenomyose?
Na, ich glaube, es sind einfach die genau gleichen Methoden, die da zur Anwendung kommen. Also wenn der Menstruationsschmerz Adenomyose bedingt ist, dann wird es auch die Wärmflasche sein und die wird auch, denke ich, gut funktionieren.
Mhm. Und ist das manchmal komisch, wenn du das Frauen empfiehlst, weil die dann denken, ey, jetzt bin ich hier zum Superspezialisten gegangen und jetzt sagt der, ich soll mal mit Wärme und Wärmflasche ausprobieren, oder klappt es eigentlich gut, weil die Frauen sich oft auch schon informiert haben?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe das, glaube ich, noch nie empfohlen, weil das läuft ja alles. Also die betroffenen Frauen sind ja einfach gut informiert und sind vernetzt miteinander und helfen sich ja auch gegenseitig, was einfach auch sehr gut ist. Und oftmals sind die Dinge wie Wärmflasche und alles, was so denkbar ist, ja schon im Einsatz. Und wir müssen dann einfach gucken, ob wir noch was zusätzlich Sinnvolles anbieten können.
Ja, okay, aber für diejenigen, die sowas jetzt von einer Ärztin oder einem Arzt empfohlen bekommen, das ist nicht Inkompetenz und auch nicht die Person hat keine Ideen mehr, sondern es ist eben ein ganzheitlicher Behandlungsansatz zu sagen, ja, wir haben hier drüben Sachen, das kann nur ein Arzt oder eine Ärztin machen, wie zum Beispiel operieren oder hormonelle Therapie verschreiben. Aber wir haben auch hier drüben Hausmittelchen und es geht nicht darum, ist es entweder oder, sondern kann es einer Patientin gelingen, ihren persönlichen Behandlungskoffer aus allen Kategorien sich zusammenzubauen.
Ja, genau. Ist doch super. Also wenn wir es schaffen, die Therapie durchzuführen ohne Hormone und ohne Operationen, umso besser. Also wenn es gelingt, zum Beispiel einer Endometriose-Patientin gut zu helfen durch eine Physiotherapie oder Osteopathie und ich kann eine OP sparen, perfekt, ja. Dann bin ich auch sehr zufrieden als Mediziner.
Ja, und gelingen heißt aber nicht, die Patientin übt, sich krass zusammenzureißen und immer wieder schlimmste Schmerzen auszuhalten, sondern gelingen heißt halt, sie kommt mit den Maßnahmen, die sie anwendet, wirklich auf eine Schmerzbelastung im unteren Bereich. Also wir nehmen ja oft diese Skala von 1 bis 10, ne? Also dass da vielleicht mal so Werte dabei sind wie 1, 2 oder 3, aber der Appell ist nicht, man soll mal die Schmerzen aushalten und Medikamente vermeiden, sondern gute Therapie ist, wenn die Frau dann auch wirklich sagt, ich muss nicht mein ganzes Leben nach meinem Zyklus und meiner Periode ausrichten, sondern ich kann grundsätzlich normal arbeiten, meinen Freizeitaktivitäten nachgehen. Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es ist okay.
Ja, genau so. Also ja, an der Stelle würde ich sagen, ist es schon auch so, dass viele betroffene Patientinnen sich auch ja an Schmerzen schon gewöhnt haben und das über viele Jahre so erleben und in gewisser Weise auch gar nicht mehr bemerken, wie ungewöhnlich schlimm diese Schmerzen eigentlich sind. Und auch das gehört dann in dieses Beratungs- und Aufklärungsgespräch, um mal einzuordnen, wo steht diese Frau eigentlich gerade mit ihrer Situation und auch klarzumachen, dass das eben gar nicht normal ist. Und nur dann gelingt es auch natürlich, diese Situation zu verbessern. Also diese Selbsterkenntnis, okay, ich bin hier eigentlich in einer Ausnahmesituation, ist aus meiner Sicht manchmal vorhanden, manchmal aber auch nicht. Mhm. Und auch das müssen wir dann erstmal gemeinsam erreichen. Ja, und dann ist das Ziel natürlich, das deutlich besser zu machen. Und dafür sind dann aber auch wiederholte Besuche nötig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch in der Versorgung, der noch nicht optimal abgedeckt ist. Also wer kümmert sich dann eigentlich um dieses Thema Behandlungserfolg? Also genau, was du gerade beschrieben hast. Wie sieht's aus mit der Schmerzskala? Kommen wir da von 6 auf 3 oder 2? Und wer misst das und wer kontrolliert das und in welchen Zeitintervallen? Ist das die Aufgabe dann der Praxis oder ist das die Aufgabe des Endometriosezentrums? Und da gibt es, glaube ich, eine gewisse Versorgungslücke, um die wir uns irgendwie alle gemeinsam dringend kümmern müssten. Möglicherweise ja auch über digitale Optionen, ne? Also Apps oder irgendwelche Möglichkeiten, wo dann aber nicht nur die Patientin mit irgendeiner App verbunden ist, sondern am besten ist der Mediziner auch mit drin. Das wäre super, ja. Also quasi ein digitales Monitoren oder so.
Ja, finde ich eine richtig gute Idee. Ist leider noch nicht in der Versorgung, ist aber, glaube ich, irgendwie in greifbarer, denkbarer Nähe. Also das hilft jetzt leider nicht den Frauen, die heute unseren Podcast hören. Aber was, glaube ich, schon hilft, ist zu wissen, es gibt Denken in diese Richtung und da arbeiten Menschen aktiv dran. Ich würde jetzt als letzte Frage nochmal zurück zum Thema Kinderwunsch kommen. Wenn jetzt vielleicht eine Hörerin unsere Folge gehört hat, weil sie im Kontext ihres Kinderwunsches, vielleicht im Kinderwunschzentrum, aber vielleicht auch bei der niedergelassenen Ärztin gesagt bekommen hat, ich glaube, sie haben Adenomyose. Wenn diese Frau jetzt die Folge hört, weil sie sich vielleicht fragt, soll ich mich jetzt erstmal um die Adenomyose-Baustelle kümmern oder soll ich weitergehen in der Kinderwunschbehandlung? Was wäre der richtige Weg?
Also wenn das Ziel ist, schwanger zu werden, würde ich empfehlen, schwanger zu werden und die Adenomyose zu ignorieren. Mhm. Und wenn dann aber eine Schwangerschaft nicht eintritt oder es zu Fehlgeburten kommt, dann wäre es natürlich klar zu sagen, möglicherweise steckt die Adenomyose dahinter und stellt das Problem dar. Und dann wäre ein Zentrum schon, finde ich, der richtige Anlauf. Partner, um dann das Ausmaß der Krankheit genau festzustellen und einen bestimmten Behandlungsplan mit all den Möglichkeiten, die wir heute besprochen haben, einzuleiten. Aber eigentlich erst an dieser Stelle.
Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass für Frauen, die dann erfahren, ich habe Adenomyose, dass der erste Gedanke erstmal ist, alles klar, ich stoppe die ganze Kinderwunschbehandlung und kümmere mich um dieses Grundproblem, was dahinter steht. Nur, wir haben es jetzt eben auch mehrmals besprochen, es kann schon sein, dass eine Adenomyose auch mit Beschwerden vorliegt, dass aber trotzdem das Schwangerwerden, Schwangersein, Baby bekommen so klappt. Und wenn man da zu pessimistisch ist und dann alles auf Stoppknopf drückt und die ganze andere Behandlungsmaschinerie anwirft, dann hat man vielleicht auch eine Chance vergeben, wo es auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach hätte klappen können.
Ja, unbedingt. Und die Behandlungen können die Krankheit ja auch nicht wegzaubern. Die medikamentösen Therapien können zu einem temporären Verbessern führen. Wenn wir die dann aber absetzen, diese Therapien, dann wird es eben auch wieder schlechter. Und deswegen wäre das der falsche Ansatz. Also in gewisser Weise muss die Patientin dann zur Kenntnis nehmen, okay, das ist jetzt irgendwie so und jetzt schaue ich mal, wie es geht. Und wenn irgendwas nicht gut klappt, dann eskaliere ich und nehme Medikamente oder.
Und was ich auch ganz wichtig finde für Frauen, die vielleicht jetzt schon länger wissen, dass sie Adenomyose haben, es passiert ja ganz viel in diesem Feld. Also man sollte auch nicht den Schluss ziehen, ja, ich war schon bei 3 Ärzten, bisher konnte mir keiner helfen, es gibt nichts für mich. Es passiert unheimlich viel Forschung, es wird in der Behandlung, neue Ansätze werden gefunden und da sollte man auch nicht aufgeben, oder?
Auf keinen Fall. Also ich glaube, die wichtigste Entwicklung der letzten Zeit ist die Ultraschalldiagnostik, das, was wir ganz am Anfang heute besprochen haben. Dass die Kolleginnen und Kollegen auch in den Kinderwunschzentren einfach verstehen, Adenomyose gibt es, ist da und spielt eine Rolle und wir können das sehen im Schall und dann auch berücksichtigen. Dann gibt es neue Medikamente, wie zum Beispiel GnRH-Antagonisten in Kombination mit Hormonen, die auch für Adenomyose zugelassen sind. Also da tun sich wirklich Dinge und da ist Dynamik drin, so dass ich ja eigentlich sehr begeistert bin über die Entwicklung. Wenn wir so 10, 15 Jahre zurückgehen, dann war Adenomyose wirklich total unterrepräsentiert, auch in Studien. Und mittlerweile hat das wirklich sehr stark zugenommen und Adenomyose ist ganz klar im Fokus auch der Forschung und auch der Publikationsleistungen der einzelnen Zentren und Länder, die sich um diese Dinge kümmern.
Ja, und du hast auch schon gesagt, dass viele Frauen auch als sehr kompetente Managerinnen ihrer eigenen Erkrankung schon kommen und in diesem ganzen Feld, was nicht ärztlich verschrieben werden muss, auch schon super viele Sachen ausgeschöpft haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz positiv. Und ich hoffe, wir können alle Hörerinnen eben ermutigen, wenn die Wärmflasche ihnen hilft, es weiterzumachen und nicht zu denken, was mache ich eigentlich hier für einen Quatsch.
Ja, da stimme ich 100% zu.
Ja, super. Heute haben wir erfahren, was Adenomyose ist und welche Zusammenhänge es mit dem Schwangerwerden und dem Kinderwunsch gibt. Vielen Dank, lieber Harald, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.